E.T.H. Hoffmann ist einer der berühmtesten Dichter der Romantik. Weltweit gibt es nur ein Museum für den multitalentierten Erzähler, Musiker und Künstler. Das steht in Bamberg und wird derzeit saniert. Mein Name ist Roman Gebhardt, ich bin der Kurator des Museums. Die Zeit bis zur Wiedereröffnung wollen wir überbrücken, indem wir in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gästen über E.T.H. Hoffmanns vielseitiges Werk sprechen. In der heutigen Folge geht es um zwei kurze Geschichten über den Kapellmeister Johannes Kreisler aus Hoffmanns Buch Fantasiestücke in Kalos-Manier. Diese Fantasiestücke waren Hoffmanns literarisches Debüt, mit dem er ab 1814 innerhalb kurzer Zeit großen Ruhm erlangte und das sogar bis nach Frankreich und England. Unser Gast ist heute Andreas Uhlig. Herzlich willkommen. Andreas Uhlig arbeitet als Schauspieler, Rezitator und Autor in Oberfranken. In Bamberg war er viele Jahre Ensemblemitglied am E.T.H. Hoffmann Theater und dort eröffnete er im Jahr 2005 den literarischen Teesalon Teegießerei. 2015 wurde er für sein künstlerisches Schaffen mit dem Berganza-Preis des Bamberger Kunstvereins ausgezeichnet. Und im selben Jahr erschien sein erster Roman unter dem Titel Zwei Raben. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Andreas Uhlig intensiv mit E.T. Hoffmann. Im E.T. Hoffmann Haus in Bamberg etablierte er eine Lesereihe, in der er regelmäßig aus den Werken Hoffmanns rezitierte. Im November 2021 erschien sein Roman Benfatto, der E.T.H. Hoffmanns letztes Jahr in Bamberg zum Thema hat. Und im Herbst 2023 gab er zusammen mit Martin Neubauer den Briefwechsel zwischen Clemens Brentano und E.T.H. Hoffmann heraus, den Imaginären. Jetzt eine kurze Zusammenfassung der ersten Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. In Hoffmanns Werk begegnet uns immer wieder dieser geheimnisvolle Johannes Kreisler. Es ist die zentrale Künstlerfigur, die Hoffmann geschaffen hat. Oft wird sie als typischste Künstlerfigur der Romantik überhaupt bezeichnet. Zum ersten Mal beschreibt Hoffmann diesen Kapellmeister Johannes Kreisler in dem Text, über den wir heute sprechen wollen. Dieser hat den Titel Johannes Kreislers des Kapellmeisters musikalische Leiden und wurde 1810 verfasst, als Hoffmann in Bamberg lebte. Es ist einer von sechs kurzen Kreisler-Erzählungen aus dem ersten Band der Fantasiestücke in Kalos Manier. Hoffmann betitelte diese Sammlung innerhalb der Fantasiestücke als Kreisleriana. Worum geht es in diesem ersten Stück der Kreisleriana? Wir begegnen dort dem exzentrischen Johannes Kreisler und seiner ziemlich skurrilen Lebensweise. Kreisler war, so erfahren wir, früher Kapellmeister am Hof. Jetzt aber schlägt er sich als Auftragsmusiker durch. Zu Beginn des Stücks treffen wir ihn kurz nach einem seiner Auftritte als Künstler. Es ist Nacht. Kreisler lässt gerade die Abendveranstaltung Revue passieren. Die hat ihn sehr mitgenommen und er muss nun seinen Gefühlen Luft machen, indem er zu Feder und Tinte greift. Die Aufzeichnungen, die wir lesen, werden vom Autor Hoffmann als unmittelbare persönliche Eindrücke Kreislers präsentiert, die sich zufällig über die Zeit erhalten haben. Das geht aus einer kurzen Einleitung hervor, die dem Text vorangestellt ist. Was seitdem mit Kreisler geschehen ist, bleibt ein Geheimnis. Was sind nun die Gefühle Kreislers, mit denen wir als Leserinnen und Leser konfrontiert werden? Kreisler ist unglücklich über die Konzerteinlage, die er am Abend im privaten Kreis für einen seiner Auftraggeber, einen Ratsherrn namens Röderlein, zu liefern hatte. Er sieht sich als Künstler missverstanden, nicht nur an diesem Abend. Dem Publikum wird er im Grunde immer nur zu Unterhaltungszwecken als Genie vorgeführt. Ansonsten soll er als Lehrer die Töchter des Hausherrn im Gesang unterrichten. Er beschreibt, wie er den Launen und Eitelkeiten dieser Gesellschaft schutzlos ausgeliefert ist. Sinn für Fantasie und tiefe Gedanken hat niemand um ihn herum. Aber da sind auch andere Gedanken und Emotionen. Zum Beispiel die begeisterte Identifikation mit der Kunst, das heißt mit der Musik, vor allem der Mozarts, oder die Zuneigung zu seiner talentierten Gesangsschülerin Oder auch der Stolz auf den weisen jungen Gottlieb, der sich als talentierter Schüler erweist. Dieser Gottlieb ist aber nicht weniger der Gesellschaft ausgeliefert. Trotz seiner Begabung muss er als Diener für den Rat Röderlein schuften. Die Zukunft beider Künstler bleibt ungewiss. Herr Ulich, Sie haben uns diese kurze Erzählung sozusagen mitgebracht und für heute ausgesucht. Was finden Sie an dem Text so besonders? Was interessiert Sie persönlich daran am meisten?
Was ich ganz besonders finde, ist, dass in diesem Text diese Überschneidungen zwischen E.T. Hoffmanns Leben und dem imaginären Leben Kreislers sehr deutlich sind und trotzdem auch wieder zu trennen sind. Also man kann vieles sicherlich eins zu eins als von Hoffmann Erlebtes bei Bamberger Soireen so nehmen, denn er muss Schauriges erlebt haben in Bamberg bei diesen Abendveranstaltungen, zu denen er kommen musste, denn er war da als Lehrer der Kinder des Hauses, war er verpflichtet, da einfach zu erscheinen. Und wie Sie sagten, es wird bei diesen Veranstaltungen von den Anwesenden auch immer wieder erwartet, dass sie mittun, dass sie einfach auch etwas darbieten. Und das war natürlich dann von der Qualität immer weit unterhalb von dem, was Hoffmann ertragen konnte. Hoffmann war Perfektionist in dem, was er wollte, was er konnte. Und wenn dann die ganze Welt anfing zu singen, zu tanzen, zu dichten, zu musizieren, dann war das ganz schwer zu ertragen für ihn. Und er hat sich, und das fand ich so faszinierend, weil das nämlich tatsächlich der erste Text ist, der sich konkret mit seinem Innenleben auf eine Weise beschäftigt, dass man ein bisschen Rückschlüsse auf seine Psyche hier in Bamberger Zeiten schließen kann, ohne gleich das eins zu eins übernehmen zu müssen, weil er hat es ja versteckt hinter Herrn Kreisler, aber er hat eben ein bisschen Einblick gewährt in das, wie es ihm geht. Und aus seinen Tagebuchnotizen, aus dem, was er in Briefen an Freunde schreibt, kann man schon auch rückschließen, dass das nicht so weit von dem entfernt sein dürfte, wie er sich bei diesen Abendveranstaltungen gefühlt haben dürfte, also Herr Hoffmann und nicht Herr Kreisler. Und das ist ein Grundprinzip von ihm, was ich sehr mag, was ich auch als Autor ganz faszinierend finde, dass man einfach sich eine Figur sucht, die man selbst interessant findet, die Qualitäten mitbringt, die man vielleicht selber so gar nicht hat und die man sich aber wünscht. Zum Beispiel Kreisler, der war groß im Gegensatz zu Hoffmann, der eher klein war. Kreisler war, muss sehr gut aussehend gewesen sein in Hoffmanns Fantasie. Er hatte Glück bei den Frauen, Erfolg bei den Frauen, was Hoffmann in Maßen auch hatte, aber anders. Aber es war schon ein bisschen ein Wunschbild, was er sich da kreiert hat. Und was ich auch immer wieder faszinierend finde, Kreisler hatte das Privileg, hin und wieder wahnsinnig sein zu dürfen. Und ich sage das jetzt mal so ganz direkt, weil Hoffmann hat sich das nie zugestanden. Er war durchaus verrückt zu nennen, das würde ich jetzt mal so sagen. Er hat also in seinen Ansichten, in seinen Verhaltensweisen sich komplett anders verhalten, als es damals adäquat gewesen sein würde.
Exzentrisch würde man sagen.
Ja. Aber er war nicht unkontrolliert wahnsinnig. Er hat nicht diesen letzten Schritt mit sich geschehen lassen und hat die Kontrolle höchstens halt nach 3 Flaschen Wein dann vielleicht irgendwann mal verloren, aber selbst da hat er immer noch dieses letzte bisschen Bodenhaftung gehabt. Und ich glaube, das war die Faszination, die ihn auch bei diesem Kreisler immer wieder gepackt hat, dass dieser Kreisler, der durfte auch diesen letzten Schritt noch machen, der durfte dann abheben und alles um sich rum verdammen und in Trümmer schlagen, also imaginär.
Wobei wir ja interessanterweise nicht wissen, ob Kreisler wirklich wahnsinnig wird am Ende. Das lässt Hoffmann doch offen, Fragezeichen. Denn der Kreisler kommt ja immer wieder vor in diesem einen Stück, aber dann bis zum Carter Moore-Roman, wo es ja auch eine Kreisler-Biografie gibt. Und der letzte Teil des Moore-Romans ist aber ja nie erschienen. Hoffmann hat den mal angekündigt, aber vielleicht wollte ihn auch nicht schreiben. Mhm. Das bleibt einfach offen. Insofern wissen wir auch gar nicht, was mit Kreisler letztendlich geschieht, ob dieser Wahnsinn da wirklich eintritt oder ob das eben, ja, Sie haben es so interessant ausgedrückt, Kreisler darf temporär wahnsinnig und verrückt sein. Das ist ja was anderes als wirklich die Krankheit.
So würde ich es auch eher formulieren, dass er eben diese das zugelassen hat, auch die Kontrolle zu verlieren. Und Hoffmann beschreibt es in seinen Kreislerianer auch wunderbar, dass eben dieser Kreisler schon allein durch sein äußerliches Betragen aufgefallen ist, was sich Hoffmann in der Weise nicht getraut hätte. Also wenn jemand mit drei Hüten auf dem Kopf und mit einem Rastral bewaffnet, also mit einem fünffingerigen Instrument, mit dem man Notenlinien ziehen konnte, durch die Gegend rennt und behauptet, dass der Kragen seines Kostüms in, ich glaube, E-Dur gefärbt ist und all diese Dinge, wo ich denke, das ist ein Kontrollverlust, der aber im positiven Sinne eher einen Kreativschub, Kreativitätsschub zulässt. Und das habe ich bei Hoffmann manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass er an diesen letzten Rest an Kreativität, den er sich immer gewünscht hätte, dass er da nicht immer rankam. Und dass er das bei Kreisler gesehen hat, der konnte das freisetzen. Der konnte dadurch, dass er einfach die Kontrolle abgegeben hat, konnte er die freie Kreativität genießen.
Und also Kreisler ist eine Projektionsfigur von Hoffmann und zugleich auch ein alter Ego. Sie hatten jetzt den Wein erwähnt an einer Stelle. Also in diesem Text ist ja wirklich viel vom Alkohol die Rede. Und das finde ich sehr spannend, weil wir sind ja 1810. Ich kenne keinen literarischen Text, wo ja so deutlich vom Alkoholkonsum gesprochen wird, zumindest in Verbindung mit dieser hohen Kunst. Weil im Grunde sagt Kreisler ja, also er braucht jetzt noch dieses Glas Burgunder und dann spielt er aber auch Bach und die Goldberg-Variation. Also eigentlich eine ziemlich kühne Zusammenstellung, dass man solche, ja, fast so, es ist Bach, nicht wahr? Aber sie darf zusammen konsumiert werden mit Alkohol. Ist das nicht erstaunlich?
Das ist erstaunlich, aber auch da war Hoffmann wieder sehr bewusst in dem, was er tat. Er hat ja in einem anderen Kreisler-Text, da hat er genau beschrieben, welchen Alkohol er für welche Komposition braucht. Und er hat angefangen für Kirchenmusik alte Rheinweine, um sich zu montieren, so wie er das nannte, oder bei der tragischen Oper sehr feinen Burgunder. Bei italienischen Kanzonetten hat er italienische feurige Weine bevorzugt. Und dann, wenn es eben um die große Oper ging, dann brauchte er eben einen Punsch aus Cognac, Arak oder Rum. Also etwas, was so richtig geknallt hat, damit er eben sich selbst eben, wie gesagt, auf das Podest montieren konnte, wo er seiner Meinung nach am besten die Melodien empfangen konnte, die er dann in seine Komposition eingebaut hat. Und das finde ich schon sehr besonders, weil dadurch, dass Hoffmann auch da wieder aus dem Kontrolle verlieren ein Konzept gemacht hat, zeigt es wieder, dass er Kreisler da nicht wirklich gefolgt ist. Kreisler hätte wahrscheinlich alles durcheinander getrunken, aber Hoffmann, auch wenn das da Kreisler in den Mund legt, hat sich immer wieder gesagt, nein, da brauche ich jetzt Champagner für die komische Oper, da brauche ich jetzt eben die Rheinweine für die tragische Oper und hat sich da möglicherweise auch dran gehalten, wie ich ihn mir vorstellen kann, wenn er da oben in seinem Poetenstübchen sitzt und sich überlegt, jetzt brauche ich einen roten Ungarn, weil jetzt möchte ich gerne eine tragische Sache schreiben.
Also wir kennen ja auch aus dem frühen 20. Jahrhundert und so weiter, aus der Moderne, auch so dieses Bild des Künstlers als exzentrisch lebender Mensch, vielleicht als Bohemian und so weiter, aber das ist ja alles viel, viel später. Bei Hoffmann ist das ja wirklich noch das frühe 19. Jahrhundert. Kann man vielleicht sagen, dass Hoffmann im Grunde einer der Ersten ist oder überhaupt der Erste, der so konsequent ein, ich nenne es jetzt mal, modernes Künstlertum beschreibt? Also modernes Künstlertum heißt natürlich nicht nur diese skurrile Lebensweise, aber auch ja diese Eigenständigkeit, die bei Kreisler ja prekär ist. Wir wissen, er war früher am Hof, jetzt ist er nicht mehr am Hof, jetzt ist er irgendwie selbstständig, schlägt sich durch. Also das ist ein ganz prekäres Künstlertum, aber es ist ja auch sehr modern. Diese Eigenständigkeit als Künstler, eben nicht einfach Musikant, sondern selbstständiger Künstler und Komponist. Ist das nicht wirklich was ganz Modernes?
Ich glaube, er hat da tatsächlich als Erster diesen nächsten Schritt gewagt, weil dieses Künstlerbild kommt ja schon teilweise bei Tieck vor. Das ist ja in der Zeit durchaus auch schon verwurzelt, aber wie Sie sagen, Hoffmann hat diesen Schritt weitergemacht und den Künstler eben auch in seiner Unabhängigkeit, in seiner inneren Unabhängigkeit beschrieben, in der Art und Weise, wie er sich von seinen Brötchengebern auch unabhängig machen möchte, es nicht immer schafft. Also deswegen redet ja Hoffmann auch immer wieder davon, dass er allen Künstlern anrät, einen Brotjob noch nebenbei zu haben, um eben der Inspiration freieren Lauf lassen zu können. Und das hat er ja bravourös vorgemacht, später als erfolgreicher Kammergerichtsrat, der ja also weitaus angesehen war. Und in der Zeit trotzdem, sogar in den Pausen zwischen seinen Verhandlungen, hat er die absonderlichsten Sachen geschrieben. Und ich glaube, das hat für ihn nur so funktioniert. Und ja, wie Sie sagen, er war ein extrem moderner Autor. Also der Carter Moore in seiner Konzeption, der hat ja die Zeitgenossen völlig vor ein Rätsel gestellt. Deswegen ist der ja auch nicht wirklich erfolgreich gewesen, weil diese Art und Weise, die Leser, Leserinnen, Leser an der Nase herumzuführen, indem man eben einen Text mitten im Satz immer wieder abbrechen lässt und dann etwas ganz anderes folgen lässt, das ist schon frech und sehr, sehr literarisch dreist, aber irrwitzig gut. Also ich finde es so modern, wie man es gar nicht sagen kann. Also 200 Jahre ist es her und er hat da Mittel angewandt, die heutzutage als ganz aktuell gelten. Und insofern, ja, da haben Sie recht. Er hat vieles neu oder als erster auch literarisch gedacht, musikalisch gedacht, wobei er sich da nicht so frei gefühlt hat wie als Literat. Aber da war er doch noch sehr den Dingen verhaftet, die er kannte, die er auch angestrebt hat. Aber als Literat, um es mal vorsichtig zu sagen, seine Literatur war ihm immer ein Mittel zum Zweck, oder meistens, um seine Musik befördern zu können. Und deswegen hat er da weniger festgehalten. Er hat also bei der Literatur öfter die Sau rausgelassen, um es mal so zu sagen, weil er einfach, weil das nicht sein Lebenszweck war. Sein Lebenszweck war die Musik. Und die Literatur, die lief eigentlich nebenbei, anfangs, und hat deswegen viel höhere Höhen erreicht, weil er einfach da locker gelassen hat. So mein, und das finde ich in diesem ersten Kreislerianum so wunderbar, dass er da die Dinge, die ihn hier in Bamberg so festgemacht haben, plötzlich locker lassen kann, weil er sie aufschreibt, weil er sie jemand anders in den Mund legen kann, weil er seine Situation zu Hause auf eine Weise beschreiben kann, die ich so wunderbar finde, wie er dann von seiner Wohnung erzählt und wie sein Vermieter unten sitzt und falsch spielt und am Fenster die jungen Mädchen sitzen, die also immer die erste Strophe aus irgendwelchen Schlagern singen und er einen Nervenzusammenbruch kriegt, weil er als Musiker einfach Ruhe braucht.
Und dann kommt noch der Kater, jault oder miaut oder was auch immer.
Und das ist auch das zum Beispiel, deswegen mag ich diese Szene so, weil diese Kater-Szene, also die beschreibt er ja sehr tiefgreifend. Ich kann das auch mal ganz kurz einbauen, weil man muss sich vorstellen, Kreisler sitzt oben in seinem Poetenstübchen im E.T. Hoffmann-Haus, oben unterm Dach. Und vor dem Fenster, auf dem schrägen Dach, sitzt ein Kater. Also Kreisler möchte komponieren und er sagt, die Stelle fängt an, schräg über martert einer die Flöte und hat dabei Lungen wie Rameaus Neffe. Und in langen, langen Tönen macht der Nachbar Hornist akustische Versuche. Die zahlreichen Hunde der Gegend werden unruhig und meines Hauswirts Kater, aufgeregt durch jenes süße Duett, macht dicht neben meinem Fenster, es versteht sich, dass mein musikalisch-poetisches Laboratorium ein Dachstübchen ist, der Nachbarskatze, in die er seit dem März verliebt ist, die chromatische Skala hinaufjammernd zärtliche Geständnisse. Dieser kleine Text über den Kater, der chromatisch jammert, und zwar im März, also er ist seit dem März verliebt, den überträgt er 1:1, ich glaube 6 oder 7 Jahre später, im Kater-Moore-Text und betrachtet ihn aus der Sicht des Katers. Also er beschreibt genau diese Szene, da sitzt nur der Kater-Moore auf dem Dach, singt chromatisch, das sagt er extra selber. Also der Carter Moore sagt, dass wenn ein Komponist für Katzen komponieren sollte, dann müsse er das chromatisch tun, weil das Geschlecht, also die Tonart der Katzen ist chromatisch. Insofern direkter Bezug zu diesem ersten Text vom Kreisler. Und
Und interessant ist ja auch, dass man diese Blicksituation im realen Poetenstübchen im Hoffmannhaus nachempfinden kann. Wenn wir denn wirklich so weit gehen, und das können wir, glaube ich, dass Hoffmann da in diesem fiktiven Text das reale Zimmer beschreibt, denn da gibt es ja auch dieses Seitenfenster, genau, wo man direkt auf den Dachfirst des Nachbarhauses schaut, und nur auf diesem Dachfirst kann ein Kater sitzen, er kann ja nicht auf der abfallenden Dachfläche sitzen.
Da unterschätzen Sie Kater, aber ja, aber Sie haben recht, der muss, also so habe ich es mir auch immer imaginiert, wenn ich da oben stand, und da habe ich schon auch Gänsehaut gekriegt, wenn ich dachte, da hat er zwar nicht den Kater Moor, weil der kam erst in Berlin, aber eben einen Vorgänger vom Kater Moor singen gehört. Und das Schöne war, er schreibt ja hier in dem Kreisler-Janum, in die er seit dem März verliebt ist. Und der Kater Moro beginnt seinen Text, wo er davon erzählt, des Märzen Idus war angebrochen. Also er geht genau in diesen März, den er da beschreibt, zurück. Also hat Hoffmann viel mehr ganz bewusst geschrieben, als man denkt.
Man denkt, Hoffmann muss wahnsinnig schnell geschrieben haben, weil er so viel geschrieben hat. Zumindest ist ja das Gesamtwerk im Grunde ja nur in 8, 9, 10, sagen wir vielleicht, Jahren geschrieben oder zumindest in 8 Jahren publiziert, wenn man nicht die entlegeneren Orte mitzählt, sondern die großen Publikationen. Und dennoch diese unglaubliche Präzision und Konzentration und auch, ja, es ist nicht alles so gedruckt worden, wie er es geschrieben hat, darüber beschwert er sich. Aber also eine erstaunliche Leistung.
Es gibt einen faksimilierten Text von ihm aus dem Meister Floh, auch ein ganz toller Text, also ein handschriftlicher Text von ihm. Und da hat er relativ wenig verändert. Er hat also die Sachen runtergeschrieben und hat nicht mehrere Fassungen gehabt, sondern hat tatsächlich das im Kopf komponiert, so wie Mozart seine Musiken komponiert hat im Kopf, und hat sie dann runtergeschrieben und hat dann das Ganze zum Drucker geschickt. Das Problem war nur, dass er ja nie den ganzen Roman geschrieben hat. Er hat ja dann immer nur so kleine Passagen geschrieben und hat dann den Drucker fragen müssen, wo er denn aufgehört hat, weil er sich keine Notizen gemacht hat. Also er hat tatsächlich in einem Rutsch diese Szenen geschrieben und hat sie dann abgeschickt. Und das kann ich mir als Autor überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas machen kann. Also bei uns, dann wird irgendwas rausgenommen, wird irgendwo anders eingefügt, man streicht, man ersetzt Passagen. Aber bei ihm, das ging so in einem Rutsch runter, und das finde ich ganz beeindruckend bei ihm. Also er muss da schon sehr, sehr hoch, sehr hoch aufgestelltes Empfinden und Denkvermögen gehabt haben, um überhaupt solche Texte so schnell, wie Sie sagen, schreiben zu können.
Sie haben ja noch eine zweite Geschichte für heute vorgeschlagen. Das ist auch ein Text aus den Kreisleraner, der heißt Der vollkommene Maschinist. Da geht es um das Thema Bühnentechnik im Theater. Das ist also ein Text, der uns wirklich in die Welt des Theaters entführt. Hoffmann selbst war ja nicht nur Kapellmeister, sondern auch Bühnenbildner, Bühnentechniker. Das nannte man damals Maschinist, also Maschinerie. Das war alles, was die Bühnenwirkung betraf und damit ja auch die Frage, wie täuscht man denn die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinweg, dass das nur eine Bühne ist und nicht das wirkliche Leben. Können Sie uns noch etwas zu diesem Text sagen?
Sehr gerne, weil auch dieser Text hat mich von Anfang an fasziniert, weil vieles von dem, was Hoffmann da, nun, er führt es sehr ironisch an, aber letztendlich kritisiert er ja auch die Art und Weise, wie hier in Bamberg die Bühnentechnik gehandhabt wurde. Also er macht dem hiesigen Maschinisten indirekt einen Vorwurf, dass er alles tut, um die Bühnenwirkung eines Stücks zu zerstören. Und das kann natürlich nur ironisch gemeint sein. Er führt als Gegenbeispiel an, dass der Berliner Maschinist, den er kennengelernt hat an den Berliner Theatern, dass da sehr professionell gearbeitet wurde, dass man also wirklich als Zuschauer in die Illusion hineingezogen wurde, in die Bühnenillusion, und was ja eigentlich auch der Sinn des Theaters damals war, dass man eben in dieses ganze Geschehen hineingezogen wurde. Und jetzt macht er halt dem Bamberger Maschinisten zum Vorwurf, dass der immer wieder zum falschen Zeitpunkt irgendwelche Vorhänge fallen lässt oder irgendwelche Seitenteile in die Bühne kippen lässt. Oder dann schreibt er zum Beispiel auch, dass er ganze Gerüste zusammenstürzen lässt, zum falschen Zeitpunkt und beschreibt das aber in einer so wunderbar ironischen Art und Weise, dass man sich sehr gut vorstellen kann, was er da gelitten haben muss, wenn er im Publikum saß und alles aufs Beste vorbereitet hatte und dann passieren wieder Dinge, wo man denkt, oh mein Gott. Also und ich das Schöne, oder nicht Schöne, aber das Interessante ist, dass vieles von dem auch eben 200 Jahre später nicht wirklich abgestellt wurde. Ich erinnere mich an eine Stelle, wo ich auf der Bühne stehe und plötzlich kommt von oben eine Querstange, eine metallene Querstange runter und hält ungefähr 10 Zentimeter über meinem Kopf an. Großer Schock auf der Bühne.
Während einer Vorführung?
Während einer Probe, während einer Endprobe. Die Probe wurde abgebrochen und ich war zum Glück in der Situation, dass ich sagen konnte, das wird jetzt erstmal behoben, das Problem, bevor wir weitermachen. Aber all diese Sachen passieren immer noch. Und wenn jetzt Zuschauer drin gewesen wären, was hätte man gemacht? Dann hätte man wahrscheinlich weitergespielt, hätte so getan, als müsste es, das gehörte es dazu und hätte versucht, dann auch noch den Bühnentechniker zu retten, der es verbockt hat. Und diese Situationen, die sind einfach nicht neu. Und es gibt noch andere Texte, in denen Hoffmann Ähnliches beschreibt und meistens bezieht er sich dabei wirklich aufs Bamberger Theater. Und das fand ich einfach schön, dass er da die Leiden eines Theaterdirektors oder die seltsamen, ich habe den Titel jetzt nicht im Kopf, aber auch da beschreibt er, was da hinter der Bühne passiert. Und das ist so nah an dem, was ich da auch erlebt habe teilweise, dass ich denke, ja, das Leben am Theater ist nun mal so oder ähnlich.
Hoffmanns Texte sind ja nun 200 Jahre alt. Es ist wirklich eine lange Zeit. Was ist denn das, was diese Texte mit unserer Gegenwart verbindet, aus Ihrer Sicht?
Das ist in vielerlei Hinsicht etwas, was mit seinem Menschenbild zu tun hat, mit dem, wie er Menschen gesehen hat, wie er auch das Zusammentreffen von Menschen gesehen hat. Also für ihn war das so, gerade diese Soireen, bei denen er abends immer wieder sein musste, ich glaube nicht, dass die Menschen sich geändert haben seitdem. Also dass Soireen, wenn sie heute stattfinden würden, die Eitelkeiten der Menschen, die er damals beschrieben hat, die sind heute noch genauso aktuell. Und das Schöne bei ihm ist, wenn man ihn oberflächlich sieht, denkt man, ach, das ist jetzt schwere Sprache, alte Texte, verstehe ich nicht. Aber wenn man ihn ein bisschen tiefergehend liest und vielleicht sogar nochmal, dann merkt man, in vielem hat er sehr, sehr genau hingeguckt und hat einfach Wahrheiten erkannt und beschrieben auf eine Art und Weise, die sehr aktuell ist. Also er hat das Zwischenmenschliche auf eine Art und Weise hervorgehoben und aber immer auch in Beziehung gesetzt zu seinen inneren Befindlichkeiten. Und da war er tatsächlich seiner Zeit sehr voraus, glaube ich, dass er dieses Zusammenspiel, da muss ich noch mal kurz ausholen, zum Meister Floh gehen, weil da beschreibt er eine Erfindung, nämlich das Gedankenlesen. Und das ist, glaube ich, für mich dieser moderne Aspekt, wo er diese Diskrepanz zwischen dem, was die Leute denken und das, was sie sagen, beschreibt. Und das ist für mich etwas, was er als erster auf diese Art und Weise rausgehoben hat, dass also der innere Mensch ganz verschieden sein kann von dem äußeren Menschen. Und das ist furchtbar aktuell, finde ich. Also da muss man nur in die Politik schauen, da muss man in diese ganzen Influencer-Szenerien schauen, wo also diese Äußerlichkeiten in einer ganz anderen Weise passieren, als das, was möglicherweise in diesen Menschen drinnen passiert. Und da hat er sehr deutlich diese beiden Teile beschrieben und dann auch zusammengeführt oder eben auch auseinanderklamüsert. Und das fand ich schon immer das Interessante an ihm und das Hochmoderne. Und ich finde, wenn man ihn so liest, dann liest man da einen absolut aktuellen und modernen Autor.
Ja, also von Hoffmann kann man wirklich gut den Bogen wirklich in die Gegenwart schlagen. Danke, dass Sie diese Aktualität auch nochmal herausgestellt haben. Und danke, dass Sie heute unser Gast waren. Herr Uhlig, vielen Dank.
Sehr gerne.